Micro Europa.
Sounds. Moderne.
Fiche. Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen bei Radio Micro Europa auf der Wüstenwelle. Jeder Mensch hat sie. Er entwickelt sie im Laufe seines Lebens, kann sie bekräftigen oder verändern. Ja, jeder Mensch hat sie, eine Identität. Aber was ist das eigentlich genau? Das ist schwierig zu sagen, denn jeder definiert Identität anders. Sie kann vieles bedeuten, die Charakterisierung von Personen, das Selbstverständnis von Individuen oder Gruppen oder auch die Antwort auf die Frage, wer bin ich, wer sind wir? Im Rahmen des Masterstudiums der Medienwissenschaft an der Universität Tübingen produzieren die Studierenden der Lehrredaktion Hörfunk von Ulrich Hägele eigene Beiträge. In unserer heutigen Sendung beschäftigen wir uns mit dem Thema Identitäten. Dazu hören wir verschiedene Beiträge unserer Mikro-Europa-Reporter. Mein Name ist Priscilla Ackermann. Wir steigen ein mit dem Hit Friends von Aura Dione. Aura Dione mit Friends. Und mit genau diesem Thema Friends geht es jetzt weiter. Freundschaft. Das ist eine Seele in zwei Körpern. So sah es Aristoteles. Wenn man nach so einer Verbindung fragt, stößt man auf ganz unterschiedliche Erfahrungen und Geschichten. Doch was macht eine solche Freundschaft mit uns? Inwiefern prägt sie uns und unsere Identität? Ein Beitrag von Amelie Hambrecht.
Mit blauem Strickpulli, sorgsam gekämmtem Haar und aufrechter Haltung sitzt Hermann vor mir. Er ist 88 Jahre alt, Ingenieur im Ruhestand. Auf die Frage, was ihm Freundschaft bedeutet?
Viel. Es kommt darauf an, mit welcher Person, welchem Personenkreis, ob das mehrere sind, ob das einer ist. Und was mir also eine Freundschaft bedeutet, ist auch die Beständigkeit über längere Zeit, also über Jahre. Und da hatte ich ein Beispiel für mich persönlich, ein Beispiel, das hat also über 70 Jahre gedauert.
Über diese lange Zeitspanne zehrt Hermann schon von dieser Freundschaft mit seinem Freund aus Kindheitstagen.
Gut, wir haben natürlich uns fortgetroffen und kennengelernt, wie wir schon über 10 Jahre waren, also 10, 12 Jahre vielleicht. Und es war ja noch eine Zeit, das hieß damals Drittes Reich, heißt es natürlich heute noch. Aber da wir ja dann auch zu der Zeit anfingen, beide mit der Segelfliegerei, hatten wir natürlich von der politischen Seite Gott sei Dank eine gewisse Abgrenzung und die haben wir auch ausgeführt.
Auf so eine langlebige Freundschaft wie Hermann kann die 24-jährige Studentin Annika noch nicht zurückblicken. Wie sie in jungen Jahren ihre Identität geprägt sieht?
Also ich denke, dass es meine Identität auf jeden Fall beeinflusst hat. Gerade die Freundschaften, die ich in der Kindheit oder auch in der Pubertät geschlossen habe, haben mich halt auch sehr geformt. Ich denke, dass das eine Zeit ist, wo man auch sehr formbar ist und dass die Freundschaften, die man da schließt, noch mehr vom Zufall abhängig sind, als es vielleicht später der Fall ist.
Mit der Zeit ändert sich das für sie. Die Freunde zählen nun zu einem ausgewählten Kreis, der ihr immer vielseitiger vorkommt. Doch was machen Freundschaften mit unserem Selbst, unserer Persönlichkeit? Dazu Stefan Gurk, Psychotherapeut und Facharzt für Psychiatrie.
Ich denke, beruflich habe ich halt als Psychiater häufiger mit der Frage Freundschaft zu tun und auch weitergehend mit dem Begriff der Identität. Wenn man, so würde ich sagen, vom Begriff der Identität die Frage beantwortet, würde ich mir versuchen vorzustellen, wie entwickelt sich ein Mensch zu dem, der er dann in seiner Identität im Kern auch wirklich ist.
Demnach wird unser Innerstes von unseren freundschaftlichen Beziehungen bestimmt. Wann so eine enge Verbindung entsteht, findet für Annika auf zwei Seiten statt. Einerseits, wenn es ihr schlecht geht und sie bemerkt, wie ihr eine Person wieder auf die Beine hilft. Aber genauso auch ins andere Extrem. Das sind dann für sie
Momente, die halt wirklich sehr schön sind, dass die einem einfach lange in Erinnerung bleiben. Das muss gar nichts Weltbewegendes irgendwie sein, aber einfach, ja, dieses Teilen.
Ebenso wie Annika ging es Hermann mit seinem besten Freund.
Da war also einer dem anderen Vorbild. Ich habe also von meinem Freund sehr viel empfangen, über mein ganzes Leben.
Zwischen den beiden Freunden herrschte immer eine gewisse Parallelität. Das ging auch ins Familiäre, übertrug sich auf Ehepartner und Kinder. Doch als besonders sieht Hermann den Umstand, dass er nach dem Krieg zunächst chancenlos dastand. Erst sein Freund wies ihm den Weg, ebenfalls Ingenieur zu werden. Eine Lebensentscheidung. Bis heute schöpft Hermann von dieser engen Beziehung. Hierzu Psychotherapeut Stefan Gurk.
Also ich glaube, Freundschaft ist für jeden Menschen etwas dementsprechend sehr Unterschiedliches und ist eine unterschiedliche Bedürftigkeit auch an Freundschaft.
Eine reife, gesunde Persönlichkeit sollte eine Balance zwischen dem Bereich der Selbstbezogenheit und an Bezogenheit auf andere Menschen sein, wie Stefan Gurk weiß. Er betont auch die Entwicklung in der heutigen Gesellschaft, welchen Wert Freundschaft und im Gegensatz dazu Paarbeziehungen haben. Und wie hier das individuelle Lebenskonzept aussieht.
Aber ich glaube schon, also das, zumindest wenn ich jetzt so drüber nachdenke, scheint das zu diesem Kern der Identität ja auch mit dazu zu gehören, das Maß an Freundschaft, was man braucht und was man nicht braucht. Das ist etwas, was dann doch über die Lebensgeschichte dann so drüber hinweggeht.
Was Stefan Gurk beschreibt, ist für Hermann Wirklichkeit. Er sitzt mir gegenüber und lehnt sich nun auf seinem Stuhl zurück. Eine Sache fasziniert ihn noch besonders.
Ich habe ja schon erwähnt, es gibt auch lockere Freundschaften, die kann man pflegen, die tun aber nicht so besonders weh, wenn sie auseinandergehen. Während jetzt bei meinem Freund, den ersten, wie er gestorben ist, war das schon eine gewisse Härte für mich. Ich habe viel verloren dadurch. Und es kommt dazu vor, jetzt auch nach Jahren hinterher, immer im Traum haben wir Gemeinsamkeiten.
Über Freundschaft und Identität und was das für eine Verbindung sein kann. Und was uns unsere Freunde bedeuten, das kann nur jeder für sich selbst herausfinden. Und jetzt folgt Beyoncé mit Pretty Hurts aus dem Jahr 2013.
Miss Third Ward, your first question. What is your aspiration in life?
Oh, my aspiration in life would be to be happy.
Lied bringt uns auch schon zu unserem nächsten Beitrag hier bei Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Denn wie Beyoncé in ihrem Lied verdeutlicht, macht Perfektion krank. Doch die Kosmetikindustrie verdient jährlich Milliarden und wird dabei wesentlich durch soziale Medien unterstützt. Sängerin Alicia Keys macht sich im Oktober 2016 bei den jährlichen Verleihungen des Video Music Awards gegen den Perfektionswahn durch Kosmetik stark. Sie erscheint gänzlich ungeschminkt und sorgt damit weltweit für Furore. Doch ist dieser Trend wirklich für jeden tragbar und verständlich? Lisanne Knoch berichtet darüber. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy. Lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Alicia Keys ist eine der weltweit erfolgreichsten Soul- und R&B-Sängerinnen unserer Zeit. Ende des Jahres 2016 wehrt sie sich erstmals gegen den stetig wachsenden Perfektionswahn durch dekorative Kosmetik. Aus Angst vor unvorteilhaften Fotos und hämischen Kommentaren im Netz habe sie sich in ihrer Vergangenheit zu sehr in ihrer Freiheit einschränken lassen, so Keys. Muss denn jetzt jeder ungeschminkt sein, um sein wahres Ich darstellen zu können? Jutta Kipp ist seit über 35 Jahren als Kosmetikerin im Geschäft
und hat zu dieser Wandlung ihre ganz eigene Meinung.
Also auf mich wirkt es als eine Bewegung, mit der Promis Aufmerksamkeit haben wollen. Ich persönlich könnte mir ein gesellschaftliches Leben ohne Make-up nicht vorstellen. Vergleichbar wäre ein Leben ohne Haarfarbe. Wer schon etwas länger auf der Welt war, weiß, von was ich rede.
Jutta Kipp arbeitet seit mehr als 3 Jahrzehnten selbstständig und ist in stetigem Kontakt mit der Kosmetikbranche und ihren Trends. Aber wie wirkt die Aktion auf Menschen, die noch ganz am Anfang ihres erwachsenen Lebens stehen und von sozialen Medien und ihren Auswirkungen direkt betroffen sind? Biochemie-Studentin Viktoria Schubert sieht das Ganze wie folgt.
Als ich zuerst die Bilder gesehen habe, dachte ich so, huch, was ist denn da los? Weil sie ja sonst schon immer gut geschminkt war. Also auf jeden Fall provokativ. Sie hat definitiv eine Message, die sie damit rüberbringen will.
Aus den Medien ist ein perfektes Make-up, ein perfekter Teint, der durch Prominente oder Supermodels suggeriert wird, nicht mehr wegzudenken. Es scheint schon fast natürlich, makellose Haut zu haben. Für viele Frauen ist die dekorative Kosmetik ein fester Bestandteil ihres Alltags geworden. Wenn es nach Alicia Keys gehen würde, sollte sich keine Frau mehr schminken müssen, aus Angst, ungeschminkt abgelehnt zu werden. Doch wird man von der Gesellschaft geschminkt wirklich eher akzeptiert?
Also ich glaube schon. Gutes Aussehen ist in unserer Gesellschaft immer noch ein Schlüssel zum Erfolg.
Das kommt drauf an, in welcher Gesellschaft man sich bewegt. Ich denke, dass Berühmtheiten sich definitiv schminken müssen. Da wird es erwartet, dass sie perfekt aussehen, sonst wird es in den Medien einfach verrissen.
Studien belegen, dass von der Gesellschaft als schön empfundene Menschen erfolgreicher im Leben sind. Sie werden eher zu Bewerbungsgesprächen eingeladen, werden für attraktiver und zuverlässiger gehalten. Studentin Viktoria Schubert setzt selbst auf ein gepflegtes, aber minimalistisch geschminktes Aussehen. Morgens im Bad, sagt sie, müsse es schon mal etwas schneller gehen. Ganz auf dekorative Kosmetik verzichten will sie aber dann doch nicht.
Also für die Selbstwahrnehmung, denke ich, ist es auf jeden Fall wichtig. Einfach wenn man in den Spiegel guckt und gerade in der Pubertät und auch manchmal später noch irgendwelche Unreinheiten hat und die dann einfach abdecken kann oder mit irgendwas nicht so zufrieden ist und das dadurch nach seinen Vorstellungen ein bisschen zumindest gestalten kann. Immer so, dass man sich wohlfühlt. Dann passt es für alle Seiten, für die Fremdwahrnehmung und für die Selbstwahrnehmung.
Doch was ist, wenn der eigene und der Druck der Gesellschaft nach Perfektion zu streben so groß wird, dass sich Frauen nicht mehr ungeschminkt zeigen? So ging es auch Alicia Keys. Aus Angst vor den oberflächlichen Meinungen anderer habe sie ihre Wohnung früher nie ohne Make-up verlassen. Aber sollte es nicht möglich sein, sich als Frau ungeschminkt in der Öffentlichkeit zu bewegen?
Grundsätzlich sollte dies möglich sein. Es kommt natürlich darauf an, wo ich hingehe. Gehe ich zum Sport, gehe ich nur zum Bäcker, wähle ich eher ein Nude-Make-up. Das lässt mich ungeschminkt wirken, aber ich fühle mich trotzdem wohl.
Also erstmal ist es die Sache jeder Frau, wie sie sich wohlfühlt. Natürlich ist es ziemlich radikal, da Angst zu haben, dass man jemanden sehen könnte, wenn man ungeschminkt ist, weil die meisten Frauen, auch wenn sie das oft nicht so sehen, doch auch einfach nicht unansehnlich sind, wenn sie ungeschminkt sind. Besonders die, die solche Aussagen von sich geben in der Regel. Und prinzipiell geht es immer ums Wohlfühlen. Und wenn sich eine Frau eben nicht wohlfühlt, wenn sie ungeschminkt aus dem Haus geht, dann sollte sie sich einfach auch schminken dürfen und dann gilt es, das nicht zu verurteilen.
Ob man sich nun als Frau schminkt oder nicht, oder wie viel oder wenig, sollte schlussendlich jeder selbst überlassen sein. Alicia Keys Aktion hat gezeigt, dass es doch immer wieder wichtig ist, sich nicht allzu sehr von den Medien und ihren Vorgaben beeinflussen zu lassen. Oder wie Bruno Mars sagen würde, "You are beautiful just the way you are." Diesen Satz sollte sich jeder immer wieder vor Augen führen, vor allem, wenn man das Gefühl hat, nicht perfekt
This
genug zu
girl
sein.
Is
Ob Alicia Keys sich nun wirklich immer ungeschminkt zeigt oder ob auch sie hin und wieder zu kleinen Verbesserungen greift, ist ungewiss. Dennoch war ihre Aktion ein Reminder daran, dass sich niemand verstecken oder verstellen sollte, nur um medialen Vorbildern zu entsprechen. Ein Beitrag von Lisanne Knoch. Ihr hört Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute: Identitäten. Und bei Alicia Keys bleiben wir noch kurz und hören einen ihrer Hits, No One.
It will only get
Alicia Keys mit No One. In der islamischen Welt fassen Frauen die Verhüllung des Kopfes als eine selbstverständliche Tradition auf. Diese wird nicht hinterfragt und gehört zum Leben als Muslimin einfach dazu. Aber wie ist es für die Frauen, die in unserer westlichen Gesellschaft diese Tradition ausleben wollen? Das zeigt uns Martina Pinto anhand ihres Porträts über Melek Sinar, eine der vielen muslimischen Frauen, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind.
Unsere Identität besteht aus mehreren Elementen wie Zugehörigkeit oder Glauben. In unserer globalisierten Welt erleben wir aber ein Phänomen, wo diese Elemente sich vermischen. Verschiedene Nationalitäten, Kulturen und Religionen kommen zusammen und bilden somit bunte Identitäten. Das ist auch bei Melek Sinar der Fall. Ihre Eltern kommen ursprünglich aus der Türkei, sie ist aber in Reutlingen geboren. Die 25-Jährige studiert Orientwissenschaften und Französisch an der Universität Tübingen im 5. Semester. Meleks Leben besteht aus zwei Welten. Ich habe sie gefragt, wie es damals war, als sie aufgewachsen ist. Konnte sie selbst entscheiden, unter dem Einfluss der westlichen oder der islamischen Kultur zu leben?
Ich weiß nicht. Ich habe mir die Frage nie konkret gestellt. Und irgendwie, es kam auch nicht so zu einem Konflikt jetzt irgendwie, dass ich irgendwie was Westlicheres machen wollte und meine Eltern dagegen waren. Es kam einfach nicht dazu. Es hat sich einfach so gelebt, sag ich mal.
Der Selbstfindungsprozess war für sie nicht schwierig, sagt sie heute.
Ich kannte ja so die türkische Kultur nur von daheim und eben vom Urlaub, wenn wir in die Türkei gegangen sind. Und darum war das eigentlich immer gut zu unterscheiden von daheim und draußen. Und man konnte wirklich damit klarkommen. Das war jetzt nicht wirklich schwarz und weiß, sondern es war immer so ein Übergang dazwischen. Und ich konnte immer unterscheiden. Daheim sprechen wir halt türkisch, daheim essen wir jetzt vielleicht was anderes, wie wir im Kindergarten kriegen. Oder in der Mensa, in der Schule. Also ich hatte wirklich noch nie irgendwie so, ich bin gefangen zwischen zwei Kulturen oder ich hatte noch nie so ein Dilemma.
Jede Kultur hat bestimmte Kennzeichen. Ich möchte von Melek wissen, was sie von der deutschen oder von der türkischen Kultur übernommen hat.
Also das merke ich dann in der Türkei, wenn wir im Urlaub sind. Die sagen dann vielleicht 15 Uhr und sind dann 10 Minuten später da und da ist keiner, sagt dann keiner, ich habe mich verspätet, sondern das ist dann einfach so der Spielraum. Oder ja, organisiert. Ich gucke dann halt auch, wenn ich irgendwie was machen muss, dass ich das dann wirklich mache, was man vielleicht jetzt auch im orientalischen Kulturraum nicht so ernst nehmen würde. Was ich von meinen Freunden oft gehört habe, ist wirklich die Gastfreundschaft, was man ja allgemein dem türkisch-arabischen Spielraum sagt, dass man sehr gastfreundschaftlich ist. Das hatten die bei mir immer sehr gerne.
Der Islam hat spezifische Gebote und Lebensregeln, die hier in Mitteleuropa etwas schwieriger zu befolgen sind. Kein Alkohol, kein Schweinefleisch, auch das Kopftuchgebot ist umstritten. Melek berichtet, welche Rolle der islamische Glauben in ihrem Leben spielt.
Ich sehe das nicht so von oben vorgegeben, sondern ich lebe das einfach. Also ich lebe ja auch nicht alles aus, was mir meine Religion vorschreibt, in Anführungsstrichen. Ich bin ja überzeugt von meinem Glauben. Und wenn man von etwas überzeugt ist, dann macht man das auch gerne, meiner Meinung nach. Darum finde ich das nicht jetzt irgendwie schwer, das zu übernehmen oder das einfach zu leben.
Und wie ist das mit dem Kopftuch?
Das ist ja im Koran festgeschrieben. Und nachdem ich das so gelesen habe und mir das bewusst gemacht habe, war das für mich eigentlich schon so, okay, dann wenn man das tragen muss, dann mache ich das, auch wenn das eine Muslimin identifizieren soll. Und ich bin Muslimin und ich bin stolz, Muslimin zu sein, dann will ich das auch tragen. Und ich fand das immer schön. Meine Freundinnen, also gerade die irgendwie halt eben nicht-muslimische Freundinnen, fragen mich dann immer, ob es nicht anstrengend ist, jeden Tag das Kopftuch zu binden. Da habe ich sogar einen Vorteil, wenn ich mal nicht abends duschen wollte, kann ich das bedecken.
Mich interessiert, ob das Kopftuch ein Hindernis bei der Integration ist.
Von mir aus nicht, aber von außen auf jeden Fall. Also ich sehe das auch, wenn auch nicht irgendwie ganz auffällig. Die Leute, die sind schon anders auf einen aufgestimmt, wenn die deinen Kopftuch sehen. Und wenn die dann mit dir reden, dann merkst du, wie sich so die Vorurteile so lach und lach, wie die so ablassen. Aber für mich ist es jetzt nicht, also ich stufe mich nicht irgendwie in eine Gruppe ein, weil ich Kopftuch trage. Ich bin einfach Studentin in Tübingen.
Und wie steht es mit Vorurteilen?
Früher, das ist jetzt heute nicht mehr so, da hatten viele gedacht, ich könnte kein Deutsch. Da hat man dann irgendwie mit mir ganz laut und deutlich geredet. Aber das habe ich dann auch gleich anmerken lassen, dass die das nicht brauchen. Oder man erwartet zum Beispiel nicht, dass ein Mädchen mit Kopftuch studiert. Das war dann auch, das habe ich dann immer gleich gemerkt, wie die gleich staunen, wenn man sagt, ja, ich studiere in Tübingen so und so, wie die dann gleich komisch gucken und denken, hä, wie geht das?
In der Debatte in den islamischen Ländern, so Melek, geht es zurzeit vor allem darum, dass die jüngeren Frauen die westliche Mode mit dem Kopftuch vermischen.
Und das ist echt eigentlich auch eine Erleichterung mit der Mode für die meisten, weil wenn ich jetzt in Reutlingen oder Stuttgart oder wo auch immer einkaufen gehe, dann finde ich ja wohl schlecht irgendwie, dass irgendwie so ein langes Kleid mit langen Ärmeln, was ich irgendwie immer anziehen könnte. Okay, das ist jetzt erleichtert mit dem Internet. Aber wenn man dann auch sagt, okay, ich kann auch mein Kopftuch tragen mit einer Jeanshose und einfach einem langen Hemd oder einer Bluse drüber. Wenn das für die okay ist, dann finde ich das auch okay.
In Tübingen haben wir kürzlich eine christlich-muslimische Plakataktion erlebt. Auf den Postern stand: Mein Kopf ist bedeckt, nicht mein Verstand. Die Initiatorinnen wollten zeigen, dass Frauen mit Kopftuch bei einer Bewerbung nur ein Viertel so viel positive Rückmeldungen bekommen als ohne.
Ich meine, wenn jemand mit einer anderen Kopfbedeckung kommen würde, die aus Mode getragen wird, würde ja auch niemand irgendwie sagen, nee, so geht das nicht bei uns im Geschäft. Also das finde ich eigentlich echt schade, dass man noch heute irgendwie damit kämpfen muss.
Wir hören immer wieder von populistischen Politikern, der Islam sei generell terrorverdächtig. Das betrifft auch den Alltag der muslimischen Studierenden hier in Tübingen. Sie sind oft an Feindungen ausgesetzt. Helfen kann nur ein gegenseitiges Verständnis und dass man miteinander spricht. Noch einmal Melexina.
Wenn wir jetzt zum Beispiel allein schon mit unseren Mitstudenten zeigen, dass wir nicht irgendwie alle Selbstmordattentäter sind, dann bringt es ja schon mal was. Dann weißt du, dass es nicht so ist. Dann erzählst du das jemandem, dass es nicht so ist. Und dann weiß es der andere auch. Und so kann man das verbreiten.
Martina Pinto über deutsch-muslimische Frauen heute. Wir befinden uns in einer Zeit, in der es überall internationale und interkulturelle Gesellschaften gibt. Heutzutage haben wir unendlich viele Möglichkeiten, um uns zu informieren. Wir sollten diese nutzen, um uns über fremde Kulturen zu informieren. Meleks Geschichte inspiriert. Wir sollten Vorurteile gegenüber Muslimen in unserer Gesellschaft überdenken.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Und jetzt spielen wir für euch Auf uns von Andreas Burani.
Moment ein, besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen, wie lang wir Freude und Tränen schon teilen. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer, im Regen stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so sein. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt.
Andreas Burani mit Auf uns. Bei diesem Lied haben wir alle lauthals mitgegrölt. So gut war die Stimmung in Deutschland aber nicht immer. Denn vor über 26 Jahren ist die Mauer gefallen und der Prozess zur Wiedervereinigung Deutschlands nahm seinen Anfang. Folgt man der politischen Debatte der vergangenen Jahre, ist dieser Prozess selbst heute noch nicht abgeschlossen. Es stellt sich aber die Frage, wie das eigentlich die Menschen selbst sehen. Dazu haben wir zwei von ihnen befragt, die es wissen sollten. Stefan Lauritz stammt aus Westdeutschland und wohnt im Osten. Bei Paul Fischer ist es umgekehrt. Ist für Sie die Teilung bereits Geschichte? Ein Beitrag von Robert Boden.
Paul Fischer ist 30 Jahre alt und arbeitet als Ingenieur bei Bosch in Reutlingen. Dazu ist er vor einem Jahr von Dresden nach Baden-Württemberg gezogen. Noch ist ihm Reutlingen zu fremd, um es als sein Zuhause bezeichnen zu können.
Aktuell ist es halt immer noch Dresden, da halt da noch mein Großteil meines Lebensmittelpunktes ist, wie man so schön sagt. Meine Freundin wohnt dort, ich habe einen großen Freundeskreis dort und von daher ist es aktuell noch meine Heimat. Wie sich das dann später entwickelt, ist halt eine andere Frage.
Im Gegensatz dazu ist Stefan Lauritz von Westdeutschland nach Dresden gezogen. Er ist 39 Jahre alt und Filialleiter eines Geschäfts einer Supermarktkette. Schon seit 8 Jahren wohnt er nun in Dresden. Wirklich identifizieren kann er sich aber auch noch nicht mit der Stadt.
Ich persönlich bin kein verwurzelter Mensch. Ich habe mich jetzt da, wo ich herkomme, nicht verwurzelt gefühlt und es ist schön hier, aber ich habe keine tiefen Wurzeln. Bis jetzt noch nicht.
Nichtsdestotrotz haben sie beide eine Vorstellung von Heimat. Nur ortsgebunden ist sie aber nicht. Was ist stattdessen das Entscheidende?
Das sind die Menschen, mit denen man sich umgibt. Und auch die Natur, das Umfeld, das Klima und die Atmosphäre einfach. Das ist einfach ein Gefühl, wo man sich wohlfühlt.
Heimat, das ist für mich so ein Ort, wo ich sagen kann, okay, wenn ich da hinkomme, mein Auto abstelle und aussteige und ich mir denke, endlich zu Hause. Das ist für mich Heimat. Das ist halt egal, ob das irgendwo bei uns zu Hause auf dem Dorf ist oder in Dresden oder wenn ich einfach nur sage, ich bin bei meiner Oma oder so ein Spaß. Das sind halt alles so eine Sachen, die sind halt mit Erinnerung verbunden, mit gewissen Lebensabschnitten verbunden und wenn ich dann halt wieder an diese Orte zurückkomme, ist dann halt das Gefühl da, okay, hier gehöre ich her oder hier habe ich was erlebt, hier kann ich bleiben. Hier bin ich angekommen.
Eine Heimat kann man demzufolge an vielen Orten finden. Sollte dann nicht auch die deutsche Teilung nach so vielen Jahren obsolet sein? Weder Paul noch Stefan möchten sich die Bezeichnung West- oder Ostdeutscher zu eigen machen. Angefeindet wurden sie deswegen ebenfalls nicht. Scherze gab es bei Paul aber schon.
Ich habe mir an der Stelle nichts weiter dabei gedacht und habe halt mitgespielt. Und es waren so eine Fragen zum Beispiel, wie du kommst aus Sachsen und sprichst so gut Hochdeutsch oder wie du bist 18 und hast Abi.
Gleichzeitig gibt es offenbar viele, die sich mit West- oder Ostdeutschland identifizieren und danach unterscheiden. Und bei der Frage, ob es eine gesamtdeutsche Identität gibt, kommen Paul Zweifel.
Schwer zu sagen, da es immer noch oft von den alten und neuen Bundesländern gesprochen wird in den Medien. Und ich denke auch noch viele Unterschiede zwischen Ost und West gibt, sei es Arbeitsplätze, sei es Arbeitsbedingungen, sei es Gehälter und ähnliches. Bei Jüngeren vielleicht, die halt den Unterschied nicht mehr kennen. Aber bei Älteren ist der auf jeden Fall noch vorhanden. Da gibt's immer noch Ost-West in den Köpfen.
Abgesehen davon sehen die beiden auch im Denken der Menschen Differenzen. Ihre Eindrücke sind jedoch verschieden.
Wenn ich jetzt meine Eltern besuche, habe ich das Gefühl, es gibt noch Unterschiede. Unterschiede im Verhalten, in der Lebensweise. Ja, es gibt Unterschiede. Im Auftreten, im Umgang mit Arbeit. Während da, ich sag mal, im Westdeutschland, im alten Bundesland, so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein hervorherrscht, herrscht eher doch dieses bisschen Ducken, würde ich jetzt mal so aus dem Bauch raus, vom Gefühl her sagen.
Es fängt an einfach bei der Ausrichtung, ob man nun sehr nach dem Materiellen geht oder eher sagt, okay, die Gemeinschaft liegt mir mehr am Herzen, da gibt es halt schon deutliche Unterschiede zwischen Ost und West. Das Gemeinschaftliche würde ich schon eher in den Osten einordnen und das Materialistische eher in den Westen von Deutschland, einfach weil halt die Ausprägungen halt einfach komplett anders gewesen sind.
Nach Ihren Beobachtungen bestehen einige klassische Gegensätze zwischen Diktatur und Demokratie sowie zwischen Sozialismus und Marktwirtschaft weiterhin. Für die Ursachen findet Stefan eine Erklärung.
Das ist, ich denke mal, kulturell geprägt. Ich meine, es sind ja 40 Jahre unterschiedliche Systeme und die Spuren sind innerhalb von 20 Jahren nicht weg, weil die Generation gibt es ja immer noch und es wird ja immer im Teil immer noch weitergegeben.
Aber was bedeutet das für das wiedervereinigte Deutschland? Auch darauf hat Stefan eine Antwort.
Ich denke mal, es wird auf jeden Fall noch 2 oder 3 Generationen dauern, bis wir sagen können, wir sind eine Suppe.
Robert Boden zum Thema geeintes Deutschland. Geduld ist gefragt bei dem langen mentalen Prozess der Einigung. Stefan Lauritz und Paul Fischer sind aber Beispiele für eine jüngere Generation, die den Schritt über die ehemalige Grenze gewagt und sich gut eingefunden haben. Sie lassen es offen, ob die Orte, in denen sie nun leben, nicht doch noch ihre Heimat werden könnten. Ihr hört Radio Mikroeuropa hier auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute: Identitäten. Und jetzt kommt der offizielle EM-Song von 2016. David Guetta featuring Sarah Larsson mit This One's For You. This One's For You von David Guetta featuring Sarah Larsson. Alejandro González, Aurélie Pasquet und Stamatis Koukias haben etwas gemeinsam. Alle drei sind sie vor ein paar Jahren aus Spanien, Frankreich und Griechenland ausgewandert, um einen Job in Deutschland zu finden. Auf der einen Seite erhoffen sie sich hier Möglichkeiten, die ihr Land ihnen aktuell nicht bieten kann. Auf der anderen Seite steht die Liebe zum Heimatland, zur Familie und dortigen Kultur. Wie wichtig sind Auswanderer Nationalität und ihre Identität? Martina Kratschmann über drei junge Europäer, die zum Arbeiten nach Baden-Württemberg gekommen sind.
Hola, mi nombre es Alejandro.
Bonjour, je m'appelle Aurélie.
Chiarente, ton mamo in Stamatis.
So klingt es, wenn sich Alejandro, Aurélie und Stamatis auf Spanisch, Französisch und Griechisch vorstellen. Die drei leben seit circa 5 Jahren in Stuttgart und somit fern von ihrer Heimat. Ein langer Auslandsaufenthalt bringt zweifellos wundervolle und prägende Erfahrungen mit sich. Doch es gibt auch Schattenseiten, wie etwa das ständige Heimweh.
Ich bin aufgewachsen in Patra in Griechenland. Es ist eine Stadt neben dem Meer. Und das Meer, das Essen, der Sommer, der warme Sommer, das vermisse ich alles.
An Frankreich vermisse ich einfach, also am meisten die Esskultur. Das Essen in Frankreich, das ist ein Weg, sich mit Freunden einfach zusammenzusetzen und ein Austauschmoment und auch ein Entdeckungsmoment. In Deutschland, es geht mehr um satt zu werden und ja, diese Stimmung, die mit das Essen verbunden ist, nicht so geprägt in Deutschland.
Und ich glaube natürlich auch die Familie, das sind Sachen, die man kann nicht hier haben.
Das Meer lässt sich so einfach nicht nach Stuttgart translozieren. Doch für Stamatis gibt es andere Wege, um seine Identität und Kultur auch im Ländle zu leben.
Ich bin Griechin, aber für mich finde ich es relativ einfach, in anderen Kulturen zu integrieren. Ich bin relativ offen. Trotzdem habe ich ein paar Freunde aus Griechenland hier. So, wir treffen uns alle zusammen einmal oder zweimal pro Monat. Wir sprechen auf Griechisch, sehr wichtig. Wir lachen mit den griechischen Witzen.
Auch Aurélie merkt, dass ihre französische Kultur und Angewohnheiten ihren Alltag in Deutschland prägen, wenn auch eher ungewollt.
Ich glaube, meine französische Identität in meinem Alltag ist immer präsent, also erstmal durch meinen französischen Akzent, die ich einfach nie wegkriege. Und auch, ich mache auch das unbewusst, indem dass ich immer unpünktlich bin und ziemlich auch unordentlich wirke.
Neben der Sprache ist auch die Anpassung an die Kultur eines fremden Landes ein bedeutender Teilaspekt der Integration. Es ist unvermeidbar, Eigenschaften der Gesellschaft, in welcher man lebt, zumindest teilweise zu adaptieren. Den Deutschen werden ja so manche Charakteristika zugesprochen. Alejandro, Stamatis und Aurélie haben sich über die Jahre folgende zu eigen gemacht.
Nach 5 Jahren, ich fühle mich schon ein bisschen deutsch. Ich kann vielleicht nicht sagen, in welche Punkten genau. Aber Pünktlichkeit und genau ein Ziel zu erreichen, ich glaube, das sind Sachen, die ich hier in den letzten 5 Jahren gelernt habe. Und dann bestimmt, wenn ich nach Spanien zurückgehe, das sind Sachen, die ich natürlich behalten werde.
Ich glaube, tatsächlich bei der Arbeit fühle ich mich mehr deutsch als Französin, indem ich mag auch Struktur und eine klare Organisation.
Natürlich habe ich mich auch selbst geändert. Heutzutage würde ich sagen, dass ich vielleicht ein bisschen zuverlässiger bin und pünktlicher.
Taye Selassie, eine bekannte Schriftstellerin und Fotografin, thematisiert in einem TED-Talk die Auffassung, inwiefern die Frage nach unserer Herkunft aussagekräftige Informationen über unsere Identität preisgibt. Sie fordert nicht mehr nach der Herkunft der Menschen zu fragen, sondern nach ihrer Verortung. Darunter versteht Selassie Beziehungen, Rituale und Restriktionen, die einen Menschen prägen und beeinflussen können, wo ein Mensch sich heimisch fühlt. Sie lehnt somit die Aussage, dass die Nationalität einen großen Teil der Identität einer Person ausmacht, entschieden ab. Auch Stamatis, Aurélie und Alejandro haben eine Meinung hierzu.
Diese persönliche Identität kann die Familie beeinflussen, kann die Freunde beeinflussen, die Schule. Es gibt schon viele Faktoren. Es ist nicht nur die Nationalität. Das wäre ein bisschen allgemein.
Ich glaube, was macht deine Identität, ist wirklich die Kultur und deine Erziehung. Und ja, die Nationalität, was steht auf einem Pass, hat weniger zu tun mit deiner Identität.
Ich glaube, die Leute, die auch in Ausland wohnen, sind auch richtig international. Und für diese Leute, die Nationalität vielleicht nicht so ein großes Teil in seiner Identität hat, weil sie fühlen sich jeder mit seiner Nationalität besonders, aber sie haben eine Identität, die eine Mischung von viele gemeinsame Kulturen ist.
Die unter den dreien vorherrschende Meinung scheint eindeutig zu sein. Nationalität alleine definiert keine Person. Bleibt die Frage, ob sich die Bedeutung und Relevanz der eigenen Nationalität nach so vielen Jahren in einem fremden Land dennoch verändert? Schließlich lebt man in einem anderen kulturellen Umfeld und sticht anhand dieses Aspekts aus der Masse hervor. Dazu noch einmal Stamatis.
Natürlich, jetzt kommt die Frage, wie griechisch würde ich in Griechenland mich fühlen? Nee, ich denke, ich fühle mich das gleiche griechisch. Vielleicht mehr Spanisch, weil viele Freunde von mir kommen aus Spanien.
Auch wenn sich die jungen Generationen zu gerne als Weltbürger bezeichnen. Ganz beiseite legen kann man die Nationalität dann wohl doch nicht. Das gestehen sich auch Aurélie und Alejandro ein.
Wenn ich neue Leute treffe, ja, sage ich einfach als Erste, da hast du recht, woher ich herkomme. Und ich komme aus Frankreich, da bin ich geboren, da bin ich groß gewachsen. Wenn man so seit einer Weile in ein fremdes Land ist, denkt man immer an sein eigenes Land, an seine Identität sozusagen. Also ich muss einfach zugeben, dass wenn es passiert irgendwas mit Frankreich, dann fühle ich mich mehr vielleicht französisch als vorher.
Ich glaube natürlich, meine Nationalität hat jetzt eine große Rolle als als ich in Spanien war.
Martina Kratschmann über die Frage Nationalität gleich Identität. Inwiefern Nationalität gleich Identität ist, lässt sich so einfach also nicht beantworten. Globalisierung sowie die Offenheit jüngerer Generationen gegenüber anderen Kulturen zeigt, dass die eigene Nationalität an Bedeutung verliert. Gleichzeitig wird unsere Herkunft immer eine gewisse Rolle spielen, schließlich ist sie ein Teil von uns. Und jetzt werfen wir einen Blick auf Europa. Vom Uralgebirge in Russland bis zur Atlantikküste Portugals erstreckt sich der Kontinent Europa. Rund 740 Millionen Menschen leben hier. Drei Viertel der Landmasse sind durch dieselbe Währung, offene Grenzen und ein gemeinsames Parlament vereint. Doch ist das alles? Was bedeutet es eigentlich, in Europa zu leben? Gibt es so etwas wie eine europäische Identität? Im folgenden Beitrag von Viktoria Weth nehmen junge Erwachsene Stellung zu ihrem Verständnis von Europa. Verbindet sie mehr als der europäische Pass?
Kai ist 17 Jahre alt und paukt im mittelfränkischen Eckental derzeit für sein Abitur im Frühjahr. Außerhalb des Schulunterrichts hat er sich bisher noch nicht so richtig damit befasst, was Europa für ihn bedeutet. Bei der Frage muss er zunächst überlegen.
Europa ist das politische System, in dem ich lebe, also der Verbund der ganzen Länder Europas, einiger Länder. Und das bedeutet Europa für mich, mein Lebensort.
Europa als Lebensraum. Aber was zeichnet diesen aus? Was ist typisch europäisch? Ines ist Mitte 20 und hat bereits einen Hochschulabschluss in der Tasche. Für sie besteht unser Kontinent vor allem aus einer gemeinsamen Grundhaltung.
Europa bedeutet für mich viele Länder, die versuchen zusammenzuarbeiten und sich gegenseitig zu helfen, zu unterstützen. Aber auch für die Menschen, dass sie einfach näher zusammenrücken und dass man einfach versteht auch, dass man zusammengehört und dass man nicht immer nur egoistisch an sein eigenes Land denkt.
Gemeinnütziges Denken und Handeln ist auch für Florian Setzen, Direktor des Europazentrums in Stuttgart, ein zentrales Merkmal, das Europa von anderen Kontinenten oder Staatenbünden unterscheidet.
Wenn wir mal außerhalb Europas schauen, wo das Denken nicht so funktioniert, dass man eben auch für andere Nationen mitdenkt, da sieht das ganz anders aus. Da haben wir Krieg, da haben wir Verschwörungstheorien, da haben wir Diktaturen. Das haben wir Gott sei Dank in den meisten Fällen in Europa noch nicht. Aber klar gibt es da auch Tendenzen, dass sich das wieder ändern könnte.
Europa erlebt schwierige Zeiten. Ob in Frankreich, den Niederlanden, in Ungarn, Polen oder hierzulande in Deutschland. Nationale Parteien und Kräfte gewinnen zunehmend an Auftrieb. Das Mitdenken für andere Nationen rückt weit hinter die Interessen einzelner Staaten. Sich in diesen Situationen vereint für die demokratischen Freiheiten und Rechte, wie Meinungs-, Versammlungs- oder Pressefreiheit einzusetzen, auch das macht für Florian Setzen die europäische Identität aus.
Die Leute, die sagen, sie sind Europäer, die definieren das natürlich auf unterschiedliche Art und Weise. Identitätsfragen sind immer auch Abgrenzungsfragen. Ich finde vor allem die Leute sympathisch, die sich nicht negativ abgrenzen, sondern positiv, die eben für etwas Gemeinsames sich motivieren, dafür auch kämpfen. Klar kann man sich auch negativ dagegen einigeln und kann sagen, ja, wir sind die Europäer, wir haben einen gewissen Wohlstand und wir wollen nicht, dass andere von außen den uns wegnehmen.
Trotz dem politischen und gesellschaftlichen Durcheinander innerhalb Europas ist Kai davon überzeugt, dass ihn mit seinen europäischen Altersgenossen mehr verbindet als trennt.
Ich glaube, die Gemeinsamkeiten sind schon vorhanden. Ich kann das merken, wenn ich andere Leute online treffe aus anderen Ländern Europas, die in meinem Alter sind. Es gibt keinen wirklich großen Unterschiede. Der Humor ist irgendwie der gleiche. Die Bildung ist auch überwiegend dasselbe. Von daher ist da kein Unterschied.
Auch Ines, die während ihres Studiums ein Auslandssemester in Malaga verbracht hat, betont die Überschneidungen.
Ich denke eigentlich, dass da sehr viele Gemeinsamkeiten sind. In meinem Alter jetzt viele einfach sind auf Jobsuche oder sind jetzt gerade mit dem Studium fertig. Und ich glaube, da hat man eigentlich von Land zu Land die gleichen Probleme. Es gibt sicherlich Unterschiede, die halt auch von der Kultur bedingt sind oder auch von der Wirtschaft.
Eine weitere Besonderheit, die kulturelle Vielfalt Europas. Sprache, Tradition und Brauch variieren von Region zu Region. Für das Verständnis einer gemeinsamen Identität hat dies eine besondere Bedeutung. Florian Setzen.
Die kulturelle Vielfalt, auch sprachliche Vielfalt, das ist als Merkmal eben auch was typisch Europäisches, dass man das zum Beispiel nicht vereinheitlicht, sondern dass man sich wohlfühlt in der Vielfalt. Jeder hat natürlich auch kulturelle Eigenheiten, ob das kulinarische sind oder Trachten oder Volkslieder oder was es da so alles gibt.
Und Ungeachtet der kulturellen Unterschiede zwischen den einzelnen europäischen Ländern, für Ines liegt es auf der Hand, dass man sich als Europäer innerhalb Europas vertrauter fühlt als auf einem der anderen 6 Kontinente.
Also es gibt natürlich Länder, die sind einem kulturell schon ähnlicher. Es gibt andere, wo es ein bisschen größere Unterschiede gibt, aber man fühlt sich schon, ich sag mal, heimischer, als wenn man jetzt außerhalb von Europa unterwegs ist. Also wenn ich jetzt nach Asien reise, ist das nochmal ein ganz anderer Schritt, als innerhalb von Europa zu bleiben.
Als Europäer besitzt man Chancen und Möglichkeiten, die in anderen Teilen der Welt unvorstellbar sind. Auch für Kai spiegelt Europa eine Idee wider, von der er nicht nur als Einzelner profitiert.
Glücklich bin ich schon irgendwie, weil es uns doch hier besser geht, wenn man daran denkt, was wir für Dinge besitzen, die wir eigentlich nicht bräuchten. Ich finde diesen Staatenverband eine sehr gute Idee eigentlich. Damit kann man viele Dinge besser ausbauen. Europa bringt ja auch im Handel etwas, in der freien Marktwirtschaft, dass mit den offenen Grenzen dieses Handeln einfacher ist.
Insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene wie Kai und Ines möchte Florian Setzen mit seiner Arbeit im Europazentrum erreichen. Sie haben es in der Hand zu entscheiden, was Europa zukünftig bedeutet. Noch einmal Florian Setzen.
Wir denken, erstens sind die jungen, die haben ihr Leben noch vor sich und können auch noch was gestalten. Und da ist es ganz besonders wichtig, dass wir mit unseren Angeboten für junge Leute eben verdeutlichen, wie wichtig das grenzübergreifende Arbeiten ist, die interkulturelle Verständigung auch. Ja, das hat, glaube ich, der Kontinent einfach verdient.
Euro-Erasmus-Schengen-Abkommen. Europa ist mehr als das. Der Kontinent blickt auf eine gemeinsame historische und kulturelle Geschichte zurück. Für jeden besitzt der Ausdruck Europa eine individuelle Bedeutung und auch das Verständnis des Europäerseins variiert. Dennoch wäre es nicht schön, wenn der Begriff Europa irgendwann als Synonym für ein friedliches und interkulturelles Zusammenleben gelten würde? Das war unsere Radio Mikro-Europa-Reporterin Viktoria Weth über die europäische Identität. Ihr seht, der Begriff Identität umfasst verschiedenste Bereiche. Es ist ein komplexes Thema, über das viel diskutiert wird. Doch für heute verabschieden wir uns von euch. Für die heutige Technik war Jamo Baschnagel verantwortlich, Ulrich Hägele für die Redaktion. Moderiert hat die Sendung Priscilla Ackermann. Und hier kommen unsere Autoren. Amelie Hambrecht, Lisanne Knoch, Martina Pinto, Robert Boden, Martina Kratschmann und Viktoria Weth. Wenn ihr mehr über Radio Mikroeuropa erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei, auf www.mikro-europa.de. Bis zum nächsten Mal. Thank you.